Ich habe heute etwas Schönes mitgebracht aus dem unermesslichen Fundus von der Elke. Ihr seht, es ist ein wunderbarer Schlüssel, mit dem man so einiges machen kann. Und vielleicht habt ihr auch schon mal so einen noch größeren Schlüssel in der Hand gehalten. Es gab ja früher diese alten Kirchenschlüssel, die dann wirklich mal auch so 30, 40, 50 Zentimeter lang sein konnten. Und ja, darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen. Es ist ja auf dem Gottesdienstblatt auch schon abgedruckt. Es geht heute unter anderem um die Schlüssel Davids. Und da können wir uns das mal ganz gut vorstellen. Wenn man sich so einen Schlüssel betrachtet, dann ahnen wir ja wahrscheinlich schon, dass diese Schlüssel schon seit Jahrtausenden zur Zivilisation des Menschen gehören. Ich habe mich ein bisschen kundig gemacht. Seit 5000 Jahren oder seit über 5000 Jahren verwendet man Schlüssel, um ja, Dinge auf- oder zuzuschließen. Und das ist ja bis heute so. Schlüssel verschaffen Zutritt für befugte Personen. Wenn auf ist, dann ist auf. Wenn zu ist, dann ist zu. Und es gibt ja manchmal so Räume, da dürfen nur bestimmte Leute rein, weil sie eben den Schlüssel haben. Im Kloster gibt es auch solche Räume, ich habe mal drüber nachgedacht. Ein Raum, wo nur wenige den Schlüssel haben, der sieht nicht so aus, sondern heute ist das so ein schnöder Pieper, ist der Serverraum im Kloster, wo so das zentrale Computerherz zusammenläuft. Das sind eben dann solche Sicherheitsräume, wo eben nicht jeder ran kann. Ja, ich habe aber noch weiter nachgelesen, dass man also gerade in den Tempeln und in den Gotteshäusern so große, sehr wertvolle Schlüssel hatte. Man hat sie aus Bronze oder aus Metall geschmiedet. Klar, es gab dann nur einen und sie waren so schwer, wenn die so 50 Zentimeter lang waren aus Bronze, dass man sie teilweise auch über der Schulter tragen musste. Ja, heute nehme ich euch hinein wiederum in ein Sendschreiben aus der Offenbarung. Manche von euch waren letzten Sonntag schon da. Wir haben uns eines der Sendschreiben angeschaut, im letzten Buch der Bibel. Da gibt es ja 7 Briefe an verschiedene Gemeinden. Und schon seit der alten Kirche sagt man eigentlich, das sind nicht nur 7 Briefe, die damals an die Gemeinden gesandt worden sind, sondern die sind an die ganze Christenheit gesandt. Und diese Briefe, diese 7 verschiedenen Briefe, haben alle einen gleichen Aufbau. Ihr könnt ja zu Hause mal nachlesen, falls euch das interessiert. Es sind die Kapitel 2 und 3. Und zwar fangen die immer an, jetzt grob, es geht noch ein bisschen feiner, grob fangen sie an, also dass der Absender sich vorstellt. Das ist in der Regel Christus, der schon beim Vater ist. Also das sind dann meistens sehr würdevolle Aussagen über Christus. Dann gibt es einen Mittelteil in diesen Briefen. Da wird über die Situation der jeweiligen Gemeinde ein bisschen geredet. Das kann mit Lob verbunden sein und mit Tadel, manchmal auch mit beidem. Und es wird sehr konkret gesagt, also liebe Leute, passt auf an dieser Stelle, ein Ruf zur Umkehr. Und dann ganz am Schluss, alle diese 7 Sendschreiben hören mit einem sogenannten Überwinderspruch auf. Ich werde das nachher noch ein bisschen mehr erklären. Und dieser Überwinderspruch, der öffnet nochmal so ganz neue, schöne Perspektiven. Ich werde das euch heute an diesem Brief an die Gemeinde in Philadelphia ein bisschen, zumindest teilweise, vormachen. Und ich hoffe, ihr werdet merken, warum es so wichtig ist, dass wir diese Briefe haben und dass man sich eigentlich jeden dieser 7 Briefe anschauen könnte und dafür sehr viel auch für das eigene Christenleben mitnehmen kann. Also, ich fange mal an mit dem Schlüssel Davids, den wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen größer vorstellen müssen. Also, stellt ihn euch jetzt mal so 50 Zentimeter ungefähr groß. Der Brief fängt also damit an, hier in diesem Fall, dass Christus sich vorstellt. Und das Besondere bei diesen Vorstellungen in diesen 7 Briefen ist, dass wir Eigenschaften von Christus erfahren, die wir an keiner anderen Stelle der Bibel so finden oder die ihm so zugeschrieben werden. Und hier an dieser Stelle, ihr ahnt es schon, geht es ja los, dass es heißt, Christus spricht also, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Also, dass Christus heilig ist, dass Christus der Wahrhaftige ist, ich denke, das haben wir alle schon mal gehört. Aber was verbindet sich dahinter, dass Christus zugesprochen wird oder dass er als derjenige spricht, der die Schlüssel Davids hat? Ich habe das Privileg, mich in der Vorbereitung ein bisschen damit beschäftigen zu dürfen. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich habe mal die Schwester Johanna gefragt. Die wusste es auch nicht. Warum stellt sich Christus als derjenige vor, der die Schlüssel Davids hat? Es gibt eine Bibelstelle, lässt sich sehr schön merken, Jesaja 22, 22, falls jemand da mal nachschlagen will. Da wird diese Stelle zitiert. Und zwar wird sie da im wörtlichen Sinn verwendet. Es geht also um den Schlüssel zum Palast Davids. Und da wird davon gesprochen, dass dieser Schlüssel übergeben wird an einen Nachfolger, der mit allen Zeichen dieser Vollmacht ausgestattet wird, sodass er also den Palast auf und zuschließen kann. Und da steht auch dieses Wort von der Tür, nur wo dieser eine Schlüssel schließt, da ist die Tür auf. Und ja, wo sie zuschließt, da ist sie zu. Und damit wird bei Jesaja also dieser Königspalast gemeint, alle, die dazugehören, natürlich auch alle Reichtümer, die damit verbunden sind. Das wird jetzt hier auf Jesus übertragen. Also das, was dem König David zugesagt ist, das feiern wir ja auch in der Advents- und Weihnachtszeit, das erfüllt sich in dem König Jesus. Und deswegen wird von ihm gesagt, dass er diese Schlüsselgewalt, dass er diese Vollmacht Gottes hat, dass nur ihm das zukommt und dass er als derjenige zu den Gemeinden damals und auch zu uns heute spricht. Und da wird auch gesagt, dass er eben die Türen aufschließt, die keiner wieder schließen kann, und die Türen schließt, die eben auch keiner wieder aufmachen kann. Wir kennen das Wort von der Tür in anderen Zusammenhängen. Es kommt ja relativ häufig vor, auch in der Offenbarung. Und es ist klar, dass damit gemeint ist, es ist nicht irgendeine Tür, es ist nicht die Palasttür damals, sondern wenn, dann ist es die Tempeltür. Wir kommen dann auch noch drauf auf diesen Text. Aber es meint natürlich auch die Tür, die durch Jesus aufgeschlossen wird, zum ewigen Leben, zum Himmelreich, zum Paradies. Und es gibt auch eine Gegenseite, die wird hier auch nicht verschwiegen. Also an der anderen Stelle steht die Hölle, steht die Unterwelt oder steht der Tod. Und Jesus redet als derjenige zu uns, und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch vor Augen haben, der die Türen öffnet und der die Türen schließt. Und in dieser Vollmacht spricht er zu uns und lädt er uns ein. Also erstens war das der Schlüssel Davids, zweitens, halte an dem fest, was du hast. Nach dieser Vorstellung kommt dieser Teil, der sich an die Gemeinde richtet in Philadelphia. Und die Gemeinde in Philadelphia erscheint als eine der Gemeinden, die ganz gut wegkommt. Also sie wird gelobt, es steht kein Tadel da. Und es wird ihr gesagt, ich sage das mal mit meinen eigenen Worten, also du hast es gut gemacht, du hast keine große Kraft, aber das, was du gemacht hast, das hast du gut gemacht. Und es wird ein bisschen auch aufgezählt, was diese Gemeinde gut gemacht hat. Es wird gesagt, dass sie treu geblieben ist, dass sie standhaft geblieben ist, dass sie den Namen Gottes nicht verleugnet hat. Und dann wird es ein wenig rätselhaft nach diesem Lob. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast. Vielleicht habt ihr euch auch schon immer mal Gedanken gemacht über diese rätselhafte Vaterunser-Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Ich glaube, von diesem Text her erschließt sich so manches und kann man das aufeinander beziehen. Hier wird also sehr deutlich gesagt, die Erprobung, die Versuchung, die Bewährung kommt. Daran kann man gar nichts ändern. Die steht der Gemeinde in Philadelphia bevor, die steht uns bevor als Christenmenschen. Und trotzdem wird hier dieses schöne Wort gesagt, dass Gott sagt, ich bin bei dir in der Stunde der Erprobung. Also Gott lässt uns nicht einfach alleine. Deswegen dürfen wir das immer wieder auch bitten und müssen wir das auch bitten. Führe uns nicht in Versuchung. Also die Versuchung ist da. Die Versuchung ist auch gefährlich, aber die Versuchung ist überwindbar. Und sie ist deshalb überwindbar, weil Gott uns das zusagt, dass er da ist, dass er uns festhält und dass er das Kleine stärkt, was wir haben. Und dazu gehört, ja, nicht mehr und nicht weniger als treu zu bleiben. So einfach und so schwer ist es, treu zu bleiben, standhaft zu bleiben, nicht von dem abzuweichen, was wir ja von Gott einmal erkannt und auch empfangen haben. Also halte an dem fest, was du hast. Und dann heißt es am Schluss, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Da muss ich an eine andere Bibelstelle denken, die auch sehr plastisch eigentlich ist. Und zwar schreibt der Apostel Paulus auch mal von einem Siegeskranz. Kennt ihr die Stelle? Dass er sagt, wir Christen, Menschen sind eigentlich alle wie Sportler. Wir laufen in einer Rennbahn. Ich weiß nicht, ob ihr gerne rennt, ich renne ganz gerne. Und er sagt, ihr sollt so rennen und euch so anstrengen, dass ihr den Siegespreis bekommt. Den Siegespreis, den ihr als Christenmenschen bekommt, der ist freilich ewig und er verwelkt nicht. Aber warum ich das ausführen will, nicht, dass ihr alle Sport macht, das ist natürlich gesund, aber weil damit auch deutlich macht, Christsein hat auch etwas mit Anstrengung zu tun und auch etwas mit Training. Das fällt uns nicht einfach so zu. Und hier wird der Siegeskranz in Aussicht gestellt, wird gesagt, ihr habt den schon, durch eure Treue habt ihr ihn, durch euer Dranbleiben am Namen, aber seid sorgsam, dass er euch nicht genommen wird. Also halte das fest, was du hast in der Stunde der Versuchung. Und jetzt ein drittes, das ist der sogenannte Überwinderspruch. Eine schöne Verheißung, die sich nur an dieser Stelle findet. Ich werde sie gleich noch ein bisschen erklären. Ich werde dich zu einer Säule im Tempel machen. In jeder dieser 7 Sendschreiben, ganz am Schluss, nachdem manchmal sehr ernste Mahnungen ausgesprochen worden sind, steht so ein sogenannter Überwinderspruch. Und da kommt es auf die Bibelübersetzung an, die ihr verwendet. Bei Luther und in anderen Übersetzungen steht dann, wer überwindet, dem werde ich dieses oder jenes tun. Oder wie hier in unserer Übersetzung, wer siegreich ist oder wer siegt. Denkt an dieses Bild vom Siegeskranz. Johannes meint hier, Jesus spricht hier, wenn wir in dieser Anstrengung dranbleiben, wenn wir treu sind, dann werden uns ganz wunderbare Dinge in Aussicht gestellt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir sie hören. Und wie gesagt, sie stehen nur an dieser Stelle und es ist ein wunderbares Bild. Und da wird davon gesprochen, dass die Gemeinde, also die Menschen, die Jesus nachfolgen, dass die zum Tempel gemacht werden. Und nicht nur zu diesem ganzen Tempelgebäude, sondern hier wird von der Säule des Tempels gesprochen. Das heißt, wer sich ein bisschen auskennt, ganz am Schluss der Offenbarung wird ja das neue Jerusalem beschrieben. Und da wird ja kein Tempel mehr gebaut. Es braucht keinen Tempel mehr, weil der Tempel aus den Menschen besteht, aus der Gemeinde besteht. Also das, was Paulus an anderer Stelle sagt, wird hier mit anderen Worten wiedergegeben. Diejenigen, die überwinden, diejenigen, die dran sind, die werden eine Säule im Tempel sein. Ich finde das so ein starkes Trostwort und ich glaube, es wäre gut, wenn wir das auch mitnehmen und auch bewegen und in der Stunde der Versuchung oder in der Stunde der Trübsal, wenn uns manches so entgleitet, dass wir uns das vor Augen halten dürfen, diese großartige Verheißung, die uns hier vor Augen gemalt wird. Die wird noch ein bisschen näher ausgemalt, dass nämlich gesagt wird, mit dieser neuen Schöpfung, mit der Vollendung ist eine dreifache Namensgebung verbunden, steht hier im Text. Also, wenn wir dann eine Säule sind im Tempel, im neuen Jerusalem heißt es, ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben, also auf diese Säule, und den Namen der Stadt meines Gottes, diese Stadt ist das neue Jerusalem, auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Also, unser Name, der ja unsere Identität prägt, wird dreifach zusammengebunden werden mit dem Neuen und da hinein auch verwandelt werden. Also Gottes Name, der Name des neuen Jerusalems und der Name Jesu. Auch schön. Also so ist im Prinzip die Säule beschriftet, so werden wir beschriftet sein und das wird uns jetzt, hier und jetzt auch versprochen. Ich komme zum Schluss. Ich habe drei Punkte aus diesem Sendschreiben genannt. Einmal diese besondere Christuseigenschaft, er hält die Schlüssel Davids. Zweitens diese Aufforderung, diese Ermutigung, diese Ermahnung, halte, was du hast. Und drittens, ich werde dich zu einer Säule im Tempel machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in unserem Leben auch der Rahmung dieser Briefe folgen. Am Anfang steht Christus, der uns diese große Zusage macht. Und am Ende steht diese großartige Verheißung, Tempel, Gemeinde, Stadt Gottes, aus den Menschen, die Jesus nachfolgen. In der Mitte ist die Bewährungszeit, die Erprobung, da wo es manchmal schwer ist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht nur auf das fixieren, was uns vielleicht jetzt auch schwer ist. Ja, so ist es. Aber die Sache ist gerahmt von vorne und von hinten, von Christus, der uns ruft und der auf uns wartet. Und das gibt uns die Kraft und das gibt uns die Zusage auch, in diesen Zeiten gut durchzukommen. Im Namen Jesu. Amen.